Ja, herzlich willkommen. Wir denken weiter darüber nach, was es bedeutet, mitten in unserem Alltag Christ zu leben, Christus sichtbar zu machen und das ganz unverkrampft, ganz natürlich in der Freiheit, die Christus uns geschenkt hat. Und heute halt mit diesem kleinen Thema, mach die Augen auf beim Beten. Hey, mach die Augen auf! Kennst du so einen Spruch? Ich denke da zum Beispiel an die Fahrschullehrerin, weil gerade der Fahrschüler nicht darauf geachtet hat, dass es da ein Stoppschild gab. Oder wenn ich an die Fußballwelt denke, vielleicht ist es der Trainer. Mach doch mal die Augen auf, hast du nicht den freien Mann rechts außen gesehen? Mann, ist der blind, rufen die Tausenden von Trainer, die das Ganze per Bildschirm verfolgen. Der hat wohl Tomaten auf den Augen. Oder es sind vielleicht die Eltern. Schau mir in die Augen, nicht Baby, sondern schau mir in die Augen bedeutet, wenn du den Blickkontakt nicht hast, hörst du mir nicht richtig zu. Augen auf. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo das ganz besonders nötig ist, dass wir die Augen aufhaben. Wir leben nämlich in einer schwierigen Zeit. Die Nachrichten zeichnen ständig ein düsteres Bild. Ein Virus plus all die Mutationen, das uns krank machen kann. Ein Impfstoff, der vielleicht nicht genügend vorhanden ist oder viel zu viele unangenehme Nebenwirkungen hat. Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Eine Krise, die vielleicht unsere gesamte Wirtschaft lahmlegen wird. Und all das macht uns Angst. Wir leben in einem Klima der Angst. Und als Gegenreaktion nehme ich schon wahr, dass es auch ein Klima gibt der Aggression, wo man sich das nicht mehr gefallen lassen will, wo man bereit ist, dafür auch Gewalt einzusetzen, sei es verbal oder tatsächlich mit Hand und Fuß. Und das ist ja nur ein Blick auf unsere Welt. Wenn wir dann noch unsere Augen aufmachen, dass heute wieder Kinder verhungern, Kleinkinder verkauft werden, wie es in Senegal, wie ich es gehört habe, damit Männer es an sich vergreifen können. Wenn ich es lese, was weltweit passiert, wie viel Ungerechtigkeit da ist, wow, dann will ich da eigentlich gar nicht hinschauen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen wirklich hinschauen sollen. Mich erinnert das so ein bisschen an das, was Jesus Christus selber gesagt hat, in seinen sogenannten Endzeitreden, wo er ein Bild von dem entwirft, was alles kommen wird. Und da sagt er fast am Ende dieser Rede, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, also steht aufrecht da, weil sich eure Erlösung naht. Aufstehen, die Augen aufhaben, wach sein. Das ist das, was Jesus Christus sagt. Und schon sind wir wieder herausgefordert. Wie ordne ich diese ganze Zeit ein? Ist das Durcheinander von den Durcheinanderbringer verursacht, den wir mal so Teufel nennen? Oder ist es das, was Jesus uns gesagt hat, eine Erschütterung, eine Wehe, weil etwas Neues bevorsteht? Das soll man anschauen, beurteilen, einordnen, dafür beten. Also macht die Augen auf, hat etwas damit zu tun, lassen wir unseren Kopf nicht hängen wie eine vertrocknete Blume, sondern wir sollten Botschafter der Hoffnung sein, weil wir von Gott sagen, er ist der Gott der lebendigen Hoffnung. Und wenn er dieser Gott ist und er durch den Geist in uns lebt, dann sollte das auch irgendwie herauskommen in unserem Alltag. Ob als Alterschrist, Arbeitschrist, Freizeitchrist. Irgendwo darf sich das doch widerspiegeln, dass wir von dieser Hoffnung mehr bestimmt sind als von der Angst zum Beispiel. Deswegen, es ist höchste Zeit, dass wir die Augen aufmachen, mutig aufmachen. Hinschauen nicht, um depressiv zu werden, sondern um eine Antwort zu finden. Eine Antwort, die aus dem Herzen Gottes genau in diese Zeit hineingesprochen wird. Augen auf bedeutet ja im Alten Testament, dass es da Personen gibt, die Gott besonders beauftragt. Und sie wurden teilweise die Seher genannt. weil sie etwas von Gott erkannt haben, was kein anderer sehen konnte. Propheten kennen wir sie eher unter diesem Begriff. Wer denn als wir Christen sollten jetzt aufstehen, um etwas aus der Reichgottesperspektive den Menschen weiterzubringen, was eine gute Nachricht bedeutet und beinhaltet? Wer außer uns Christen sollte nicht nur einen Impfstoff anbieten, sondern das, was Jesus Christus von sich selber sagt, ich bin das Leben. Ich meine, es ist höchste Zeit, dass wir in diesem Sinne einfach unseren Kopf erheben und mutig vorangehen. Und ich finde, in dem Psalm 121, den wir eben schon einmal gehört haben, finde ich vieles von dem wieder, was es bedeutet, was unser Fundament ist, was unsere Hoffnung beinhaltet und was deswegen auch unser Motor sein darf in unserem ganz normalen Alltag. Deswegen habe ich das mal so beschrieben, ihr Augen auf beim Beten, weil dieser Psalm ein Gebet ist. Es geht los mit einem Selbstgespräch. Wer aufmerksam zugehört hat, hat es vielleicht erkannt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Wir bezeichnen das entweder als ein Gespräch zu Gott, aber in dem Fall klingt das eher so, das sage ich mir. Wo kommt denn jetzt meine Hilfe her? Und aus diesem Selbstgespräch gibt es eine Antwort von den Priestern aller Wahrscheinlichkeit nach, denn es ist ein Wallfahrtslied, ein Pilgerlied, da ist es eingebettet. Und die Antwort von den Priestern kommt, ja, Gott ist doch der Gott Israels, er ist der Hüter Israels, er ist der, auf dich aufpasst, er schläft und schlummert nicht. Also über diesen Psalm möchte ich jetzt ein wenig mit uns gemeinsam nachdenken, nicht indem wir Vers für Vers davor gehen, sondern indem wir den eigentlichen Fokus, die beiden Hauptaussagen dieses Psalmes einfach mal zulassen, was es auch für uns bedeutet. Augen auf beim Beten. Ich weiß nicht, ob du das so gelernt hast. Ich bin ja schon als kleiner I-Dotz in der Gemeinde groß geworden und da gab es eine Regel, also beim Beten, habe ich die Hände zu falten. Das bedeutet, ich sage durch meine Körperhaltung, Gott, ich will nichts leisten. Ich halte meine Hände fest, weil es jetzt geht nicht um mich, was ich kann und schaffe. Und dann soll ich die Augen schließen. Ja, und jetzt sage ich Augen auf beim Beten. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dass ihr die Augen zumachen sollt beim Beten? Vielleicht die Hände, je nach Kultur, das ist so asiatische Haltung. Das bedeutet nämlich, jetzt kann mein Gegenüber meine Hand ergreifen und ich kriege sie nicht mehr auseinander. Also ich erlaube es meinem Gegenüber, ob ich ihn als Freund oder Feind sehe, er darf immer mein Leben bestimmen. Manche halten die Hände offen und sagen, Herr, die sind leer. Ich möchte etwas empfangen. Wenn ich die Hände in der Tasche habe, sage ich was, ja, präge ich auch was. Ja, ich bin ganz schön cool. Oder? Was willst du denn empfangen von Gott, wenn du die Hände in der Tasche hast? Aber auch das ist, ich kann erstmal mich nicht bewegen. Also ich kann mit meinen Händen was nicht schaffen. Ich predige durch meine Haltung, ich predige durch mein ganzes Sein. Also stehe ich jetzt vor Gott, ich habe die Augen offen und ich habe festgestellt, dass Augen offen beim Beten durchaus Sinn macht, denn es kommt auf den Ort an oder auf die Zeit, wo ich bete. Nehmen wir mal, ich bin ja ein sehr Frühaufsteher und ich werde auch immer früher wach, nehmen wir mal eine Gebetsveranstaltung um 20 Uhr teil. Und jetzt soll ich die Augen schließen und mein Vorbeter, also der vor mir dran ist, erzählt die ganze Weltlage gerade Gott und redet und bringt alles, was er empfindet. Und ich bete innerlich, oh Herr, gib's den Deinen im Schlaf. Weil ein so langes Gebet ist so ermüdend. Und wenn sowieso ein Arbeitstag hinter mir liegt, fällt es mir noch schwerer, mich zu konzentrieren. Dann geht nämlich mein Kopfkino los. Und ich fange, es lenkt mich ab. Also das, was mich eigentlich konzentrieren soll, lenkt mich ab. Deswegen mache ich die Augen auf. Wenn ich für Menschen bete, habe ich immer meine Augen auf, denn ich möchte wissen, ob das, was ich im Auftrag Gottes ausspreche, bei ihnen ankommt. Das kann ich nicht mit geschlossenen Augen sehen. Ich kann an der Körperhaltung wahrnehmen, wird es angenommen, ist ja ein offenes Herz, oder merke ich, dass da noch viel Angst ist? Also in dem Sinne macht es Sinn, die Augen beim Beten offen zu haben. Oder nehmen wir den Ort. Der Ort ist sehr entscheidend. Also ich bete extrem gerne beim Autofahren. Aber eins sage ich euch, nicht nur als Pastor, auch als ehemaliger Polizist, macht die Augen nicht dabei zu. Es sei denn, ihr seid gerade auf dem Parkplatz. Selbst von der roten Ampel ging es noch gerade so, die Augen vielleicht zu schließen, aber dann werdet ihr wieder wachgehupt, weil ihr dann nicht losfahrt, wenn es grün wird. Selbst ein Sekundenschlaf ist beim Autofahren oder kann beim Autofahren tödlich sein. Also da müssen wir die Augen offen haben. Also deswegen meine ich, es gibt Situationen, Orte oder Zeiten, wo es Sinn macht, die Augen offen zu machen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es Sinn macht, dass wir die Augen offen haben. Genau hinschauen, was passiert gerade in unserer Gesellschaft? Was passiert in den Kirchen? Lassen wir uns auf so eine Erschütterung ein, auf so eine Wehe Gottes? Rechnen wir damit, dass etwas Neues entsteht? Oder sind wir gedanklich dabei, hoffentlich ist das alles bald vorbei und dann machen wir unsere alte Geschichte genauso weiter, wie wir schon seit 20, 30, 100 Jahren machen? Ich glaube, es ist die Zeit da, wo Gott uns etwas beibringen möchte, dass etwas ganz Neues anbricht. Und wir nicht Religiosität fördern. In unsere Gottesdienste nicht mehr hauptsächlich dadurch bestimmt sind, dass wir etwas zelebrieren, wo die meisten jetzt wie heute zuschauen, sondern wo wir viel stärker beteiligt sind an dem, was Gott unter uns wirken will. Erkennt ihr es denn nicht, dass etwas Neues anbricht? Also wir denken über den Psalm 121 nach. Es ist ein Text, der ein Lied, 8 Verse sind es, in 2 Strophen aufgegliedert. Ich lese mal den ersten Vers nochmal zur Erinnerung, weil einige unter uns wahrscheinlich diesen Vers gut kennen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann wird er dazu Sorge tragen, dass ich nicht stolper. Er wird auf mich Acht haben, wenn die Hitze nicht zu heiß wird und ich keinen Sonnenstich kriege. Im Mond, der Mond steht immer für das Dämonische in dieser Zeit. Er wird mich bewahren, dass der Mond mir keine Angst macht. Ich also ruhig schlafen kann. Und dann kommt so der Ausgangswort, das auch vielen bekannt ist. Der Herr segne deinen Ein- und deinen Ausgang von nun an bis in Ewigkeit. Nein, umgekehrt, segne deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist ja ein Bibelvers, der ganz oft entweder bei Hochzeiten zitiert wird oder bei Beerdigungsfeiern. Es ist deswegen ein sogenannter Reisesegen. Wir befinden uns aber jetzt in Jerusalem. Es ist also einer, der nicht den Jakobsweg gegangen ist, sondern der sich nach Jerusalem aufgemacht hat. Und er kommt nun entweder an das Ziel, also die Stadt Jerusalem, sie liegt schon ein bisschen auf dem Berg und nun kommt er zu dem Tempel und geht die Stufen des Tempels, der Tempel steht auf dem höchsten Platz, deswegen ist diese goldene Kuppel auch so weit zu sehen und er geht die Stufen hoch und fragt sich, wird Gott heute auf mich eingehen? Wird er mir helfen bei all dem, was mich beschäftigt, belastet, irritiert, Angst macht, niederreißt, Verzweiflung in mir wachsen lässt? Wird er mir helfen in dem heutigen Gottesdienst? Wird es zu einer Begegnung mit ihm kommen? Oder aber er befindet sich nach dem Gottesdienst und steht schon vor einem dieser Tore und ist dabei auf dieser Schwelle vom Gottesdienst wieder zurück in den Alltag. Und fragt sich, ja, es war super, diesen Gottesdienst zu haben. Das habe ich das genossen. Das war meine Zufluchtsstätte. Hier habe ich wieder Kraft in schweren Zeiten bekommen. Aber jetzt geht zurück in die schweren Zeiten. Wird das reichen? Und er sieht dann eben dieses kleine judäische Gebirge, aber immerhin 800 Meter hoch. Nicht so massiv wie die Alpen, aber auch nicht klein, nicht unübersehbar. Und er weiß, auf diesem Weg, da lauern viele Gefahren. Es gibt tatsächlich wilde Tiere. Und in diesem Gebirge, den er durchlaufen muss, gibt es Schluchten. Und es sind nicht so schöne Wanderwege, wie wir sie heute haben. Nein, die Gefahr abzustürzen ist recht hoch. Und vor allen Dingen gibt es dort Menschen. Menschen, die mir Böses wollen, die mich überfallen wollen. Die mir das rauben wollen, was ich noch an letztem Besitz habe. Also auf dieser gefährlichen Wegreise, woher wird meine Hilfe kommen? Wer wird auf mich achten? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das dürfen wir heute auch so beten und so sagen. Die Angst vor einem Virus, die Hilflosigkeit beim Homeoffice, umgeben von vielen Kindern, denen ich jetzt auch noch Lehrer oder Lehrerin sein soll, was doch gar nicht mein Job ist. All das entspricht auch unserer Realität. Und nun tauchen wir da hinein und sagen, wer wird denn mir jetzt beistehen? Wer ist da? Und dann gibt uns dieser Psalm einige Antworten. Denn er baut es in diesem kleinen Gespräch, dem Selbstgespräch und der Antwort, die der Beter erhält, es ein. Ja, ich darf auf Hilfe hoffen. Und ich habe eine berechtigte Hoffnung. Es sagt da sowieso von Christen, wir sind eine GmbH, also eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Wir dürfen bei Gott tatsächlich darauf hoffen, dass er hilft und uns nicht im Stich lässt. Und wir dürfen es wissen, dass wir einen Beistand haben und wir dürfen uns in diesem Beistand bewähren. Also lernen mit Gott, der bei uns ist, mit seiner Gegenwart zu rechnen und auch in den Herausforderungen, denen ich gestellt bin, zu sagen, das ist nichts anderes wie Gottesdienst. Es ist nichts anderes wie Gottesdienst, denn er ist nicht nur hier Zuflucht und Stärke und Sonne und Schild. Er ist es auch mitten in meinem Alltag. Er ist es dann, wenn ich Urlaub mache. Er ist es dann, wenn ich richtig was zu schaffen habe. Er ist da. Und dann weiß ich auch, er ist der Hüter oder auch der Hirte und er wird mir helfen. Auch wenn es manchmal durch das Todestal geht. Das ist mein Vertrauen. Und dann passiert es in diesem Psalm, dass es zwei Bilder auftauchen und die möchte ich heute uns vorstellen. Und darauf liegt der Fokus, nach meinem Dafürhalten, liegt darauf auch der Fokus dieses Psalmes. Also ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, wo wird mir die Hilfe kommen? Dann kommt die Antwort von jemand anders. Ja, es ist der Hüter, der da ist. Er ist es, der auf dich aufpasst. Wie macht er das denn, dieser Hüter? Und da habe ich euch so ein Symbol mitgebracht, damit wir uns das merken können. In dem Wort Hüter, das 6-mal in diesem Psalm auftaucht, in der Luther- und der Elberfelder Übersetzung wird das sehr, sehr deutlich. Er behütet uns, er ist der Hüter, dein Behüter schläft und schlummert nicht. Aber man kann es fast gar nicht mehr hören, so oft taucht es auf. Aber in diesem Wort behütet steckt auch das Wort Hut. Und es ist ganz klar, wenn ich in einer sehr heißen Gegend lebe, wo die Sonne wirklich auf mich herunterknallt, dann weiß, ich hoffe, es hat noch keiner die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, dann keine Kopfbedeckung zu haben. Dann bekommt man einen gewaltigen Sonnenstich. Und das ist alles andere als gesund. Also ich brauche in so einer Umgebung tatsächlich einen Hut, der mich schützt. Und das ist das eine Bild, Gott behütet mich. Er ist also mein Schutz. Und im Hebräischen steht für dieses Behüten das Wort Shomer. Und Shomer, das liebe ich, weil es heißt nämlich Schmiere stehen. Daraus ist dieser deutsche Spruch entstanden, Shomer, Schmiere stehen. Und Schmiere stehen kenne ich noch als Polizist. Ich habe mich immer darüber geärgert, wenn wir Nachtdienst hatten und ich mit der Kripo zusammengearbeitet habe, um irgendwelche Einbrecher zu erwischen, dass die meistens jemanden hatten, der Schmiere gestanden hat. Der also auf der Hut war. Und nur seine Aufgabe stand darin, sobald er einen Polizisten sieht oder einen Automatikwagen hört, weil die Polizeiautos sind meistens Automatik, dann sagt er schon Pfiff oder irgendein Signal und man lässt sofort alles stehen und liegen. Man gibt Fersengeld, man will nicht erwischt werden. Gott ist einer, der auf der Schmiere steht. Das heißt, er passt auf dich auf. Und immer wieder pfeift er mal, sagt, pass auf, lass dich nicht hereinlegen. Lass dich jetzt nicht darauf ein. Und dann winkt er mal wieder, sagt, ah, hier, da ist was. Da setz dich ein, mach es bitte. Das ist unser Hüter. Und das ist das eine Bild, was wir in diesem Psalm finden. Also, wenn wir in dieser Woche wunderschönen Sonnenschein haben und du dir einen Hut aufsetzt, dann sagst du dir, wow, Gott, du bist mein Behüter. Du stehst heute für mich Schmiere. Und wenn irgendwo ein Angriff passiert, bin ich vorbereitet, weil du pfeifst. Ich werde nicht überrascht sein. Hoffentlich. Dieser Hüter, so heißt es, schläft und schlummert nicht. Oh ja, das kenne ich. Wie oft habe ich Menschen versprochen, ich werde immer für dich da sein, du kannst mir zu jeder Tageszeit anrufen. Hast du das auch schon mal jemandem versprochen? Im Grunde genommen weiß man, das kann ich gar nicht einhalten. Also wenn ich schlafe, schlafe ich, dann höre ich mein Telefon nicht. Dann bin ich so richtig im Tiefschlaf. Aber es erinnert mich an etwas. Als unsere Kinder auch noch ganz klein waren, noch Babys waren. Also ein kleiner Schrei mitten in der Nacht. Und Rita, meine Frau, war hellwach. Und als die Zeit ein bisschen später war, bekam ich den Auftrag, so, jetzt kannst du mal die Flasche warm machen, stehst auf. Ich habe vorher geschlafen wie ein Lämmchen. Ich habe nichts gehört, keinen einzigen Schrei. Aber in dem Moment, wo ich die Verantwortung hatte, habe ich unsere Mädels gehört, wenn sie geschrien haben. Und ich bin aufgestanden und habe das Fläschchen zubereitet. Also es hat etwas mit einer inneren Einstellung zu tun. Ich bin verantwortlich und Gott ist für dich verantwortlich. Er leistet sich noch nicht mal einen Sekundenschlaf. Er ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über immer präsent, auch für dich. Und steht für dich Schmiere. Das ist der Hut. Das ist diese wunderbare Zusage, die in diesem Bild enthalten ist. Und was Gott zusagt, das hält er auch ein. Er ist nicht wie wir Menschen, die es manchmal vergessen und daran schuldig werden. Das zweite Bild, also hier habe ich das nochmal mit dem Hirten, der nicht schläft und der nicht schlummert. Das zweite Bild ist dann, stelle nochmal hin, dass ihr es nicht vergesst, ist der Schirm. So. Der Schirm ist in diesem Fall nicht wie der Hut zu verstehen, sondern hat eine andere Symbolik. Wir lesen es, der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die rechte Hand ist bei den meisten, wenn man Rechtshänder ist, die tätige Hand. Und wenn der Schatten darüber ist, dann ist das im alten Orient, und wir befinden uns bei dem Psalm im alten Orient, das Zeichen von einer Herrschaft. Deswegen hatten die meisten Herrscher, ich habe hier mal im Hintergrund ein Pharaonenbild, entweder eine Bedeckung auf oder man kann sie mit einem Schirm sehen. Und es war das größte Kompliment, unter dem Schatten eines Herrschers zu stehen. Denn das bedeutet, ich kann auf alles zurückgreifen, was diese Herrschaft an Macht und Möglichkeiten zur Verfügung hat. Er ist im Grunde genommen meine rechte Hand. Damals wieder. Wenn ich unter dem Schatten der rechten Hand lebe, wenn ich im Schatten des Höchsten mein Zelt baue, Psalm 91, wenn Gott meine Sonne und mein Schild ist, da haben wir den Schirm wieder, dann ist er meine rechte Hand. Das heißt, ich lebe unter seiner Autorität und mit seiner Autorität. Mit all dem, was er kann, bin ich auf einmal unterwegs. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann schaue ich meine rechte Hand und sage, oh Gott, du bist ja meine rechte Hand, ich brauche dich jetzt gerade mal. Versteht ihr, was das bedeutet? Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich stehe also vor großen Bergen und weiß, jetzt spreche ich mit dem, der alle Berge in dieser Welt erschaffen hat. Und wenn ich mit diesem allmächtigen Gott spreche, der dann sowohl mein Hut ist, der auf mich Acht hat und dann noch meine rechte Hand ist, dann ist es doch für ihn ein Klacks, ein Schnippen nur, meine Berge entweder zu versetzen, oder zu sagen, komm Jörg, den Berg, den schaffen wir gemeinsam. Genau das ist Psalm 121. Und dann verstehe ich auch, wenn der Ausgang dann heißt, jetzt kannst du gehen und wieder hineinkommen in deinen Alltag. Und du wirst unter dem Segen Gottes sein, denn er wird dich behüten. Und ganz ehrlich, das ist für mich nichts anderes wie Abendmahl. Das ist für mich nichts anderes als diese wunderbare Zusage Gottes: In deinem ganzen Alltag, in deinem ganzen Leben will ich genau das sein. Der, der auf dich aufpasst, aber auch der, der dich bevollmächtigt. Dass du mich in dieser Welt, in deiner Welt sichtbarer machst, hörbarer machst, verständlicher machst. Und deswegen habe ich das mal für mich so formuliert: Ich schaue hin auf das, was Gott schon längst für mich getan hat. Und in diesem Schauen, was Gott für mich getan hat, welche Zusagen er in meinem Leben schon längst erfüllt hat, wie viele Gebete er schon erhört hat, was mich so dankbar macht, dass 3 Minuten dankbar sein für mich nicht funktioniert hat. Ich habe bewusst mal meine Uhr dann immer gestoppt und es waren immer über 5 Minuten. Oh, ich muss aufhören. Einfach, wieso muss ich jetzt aufhören? Nur weil der Jörg gesagt hat, 3 Minuten, also mache ich doch weiter mit Danken. Wenn ich 3 Minuten über das Wesen Gottes nur Danke sage, boah, was habe ich gestaunt, wer Gott alles ist, was sich mir einfällt, wie ich ihn beschreiben kann und wofür ich dankbar bin, weil er das auch für mich ist. Also ich schaue hin für das, was Gott getan hat. Und ich schaue hin auf den, der für mich ist und der bei mir ist. Und das macht mich mutig, dass ich aufrecht stehe und nicht mich runtersinken lasse, sondern sage, nein, ich darf aufrecht stehen, denn solange ich noch lebe, werde ich etwas von dem Reich Gottes ausbreiten dürfen. Und dann bete ich es mit neuer Mut und neuer Hoffnung für die Menschen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie es im Himmel passiert, so soll es auf Erden geschehen. Und ich weiß, du wirst es durch mich machen, in meinem Alter. Ich staune darüber, ich zweifle da manchmal dran, aber ich halte daran feste. Und dann schaue ich hin auf das, auf den, wer Gott ist. Und beschreibe ihn in seiner ganzen Herrlichkeit, seiner ganzen Schönheit, in all seinem Wesen und werde immer dankbarer, dass dieser der Gott ist, an dem ich glaube, an den ich vertraue. Und das darf und soll der Segen sein, mit dem wir in diese Woche starten, mit dem wir in diese Woche hineingehen. Und vielleicht, ich liebe immer so kleine Hausaufgaben, vielleicht sagst du, ich lese mal diese Woche den Psalm 121 jeden Tag einmal für mich. Laut vor, weil wir müssen uns das manchmal laut sagen, damit es verinnerlicht wird. Und lass dieses Wort Gottes einfach auf mich wirken, weil es eine Art ist, auf Gott zu schauen. Heute ist so eine Art Martin Pepper Gottesdienst. Ich mag diesen Liederschreiber, weil er sehr gute Texte hat. Und wir hören jetzt einen doppelten Segen, also einmal einen gesungenen Segen von Martin Pepper. Und dann werde ich nochmal anhand des Psalms 121 einen Segen sprechen, weil ich da tiefst überzeugt bin, dass es genau das ist, was Gott heute in dir freisetzen möchte. Aber wir hören zuerst auf dieses Lied von Martin Pepper, sei gesegnet.